Ich mag wieder Videospiele. Yes, es ist passiert. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und ich bin wieder da. Ich bin zurück. Ich bin zurück im Videospiel-Game. Nicht zu 100%, aber ich habe wieder Spiele außer Hearthstone, wo ich sage, da habe ich Bock drauf, die einfach mal zu spielen. Das hat mich schon echt belastet in den letzten Monaten, muss ich sagen. Nach Rebirth dieses Gefühl zu haben, ich weiß nicht, was ich spielen soll und irgendwie ist es das alles nicht. Das hat mich schon ehrlich mitgenommen. Aber es hat jetzt geklappt. Also ich habe, und ich wusste, es muss dieses eine Spiel kommen, was mich wieder da reinbringt, wo ich wieder sag, boah, da habe ich Lust, mal so 2 Stunden mal reinzudiven. Es geht nicht darum, jetzt wieder Tage zu füllen, aber halt wieder die Lust zu haben, die Konsole anzumachen und wieder was zu spielen, was nicht Hearthstone ist. Und ich habe es gefunden. Es ist mega random. Und ja, es ist so halb random. Es ist aber schon random, weil das Spiel an sich ist, warte mal, wenn ich das hier nachgucke, von 2017. Hat jetzt also auch schon 7 Jahre auf dem Buckel. Noch nicht ganz, im Dezember wären es 7 Jahre, aber es ist Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht daran, dass ich schon mal über Cyber Sleuth geredet habe. Zählt ja unter den Digimon-Spielen so als das JRPG und eins der besten Spiele überhaupt und habe das ja damals auch total gerne gespielt. Aber auch da damals schon Jahre später erst eingelegt gehabt. Ist, glaube ich, so 2 Jahre oder so her, dass ich das gemacht habe. War dann so mein Spiel des Sommers. Mega, hatte eine richtig gute Zeit damit. Und ja, ich hatte dann irgendwann, gab es kurz danach so ein Double Pack im Sale, wo eben auch der zweite Teil Hacker's Memory dabei ist. Und habe das damals gestartet, 1 Stunde, 2, 3, so um den Dreh gespielt. Aber dann weiß ich, nee, das ist zu viel more of the same. Es ist wirklich einfach, als würde ich das Spiel nochmal neu starten, weil die Mechaniken, wie das Breeding funktioniert. Es ist sogar dieselbe Welt. Es ist eine Parallelgeschichte, die quasi zu der Geschichte aus Cyber Sleuth stattfindet. Deswegen trägt es auch dieses Cyber Sleuth im Namen. Es hat mich einfach wirklich nicht abgeholt. Oder zumindest nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt einfach direkt nochmal spielen. Ja, und jetzt, einige Jahre später, bin ich genau an dem Punkt, wo ich sage, ja, jetzt gerade ist es genau das Spiel. Weil es ist so, es ist low-key, es ist halt so ein bisschen dieses Tamagotchi-mäßige. Das Ding ist, dadurch, dass ich auf der Switch spiele, bin ich ein bisschen am Cheaten, weil ich quasi 500 Stunden jetzt schon drauf habe. Effektiv sind es viel, 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 viel weniger. Aber wenn man halt die Switch einfach nur in Standby macht, läuft halt die Zeit weiter. Das heißt, der Counter läuft immer weiter. Dadurch trainieren aber auch meine Digimon in dieser Farm, die es da gibt. Und das heißt, ich habe immer so einen kleinen Tamagotchi-Aspekt, wo immer, wenn ich reingucke, gibt es irgendwie einen kleinen Progress, was für mich total lohnenswert macht, auch wenn ich die Switch mal ein paar Tage liegen lasse, einfach wieder reinzugucken, weil ich weiß, irgendwas hat sich getan. Und das ist mega schön. Gleichzeitig macht natürlich jetzt in Verbindung mit dem TCG auch das natürlich Spaß, so die Digimon, die vielleicht auch gerade in der Meta sind oder so, nachzuentwickeln, in Anführungsstrichen. Es war jetzt zum Beispiel relativ aufwendig, ein Mastemon zu machen, weil Mastemon aus einer DNA von Lady Devimon und Angewomon entsteht. Und da muss man die quasi zu 100% befreunden, damit sie diese Digitation überhaupt machen können. Es hat jetzt einige Stunden gedauert, also im Prinzip fast meinen kompletten Playthrough bisher. Alles hat dahin geführt, dass ich jetzt dieses Digimon habe. Ja, und so bin ich einfach gerade so ein bisschen dabei, mir meine Digimon zu züchten, mache ab und zu so ein paar Quests. Ich muss sagen, spielerisch oder story-wise ist es nicht das krasseste Spiel auf der Welt. Also ich finde die Main-Story an sich schon cool, nämlich geht es um diesen Hacker Keisuke. Ob es jetzt 100% richtig ausgesprochen ist, I don't know. Auf jeden Fall Keisuke, ja, wird gehackt, verliert seinen Avatar und ist jetzt quasi auf der Suche nach diesen Hackern, die da im Hintergrund irgendwie agieren und Konten klauen etc., kommt dann eben zu dieser Hackergruppe dazu, schließt sich denen an, wo man relativ schnell merkt, okay, zum einen dieses eher jüngere Mädchen, was Teil der Gruppe ist, die ist mega talentiert, aber die hat halt eine Krankheit, wo so peu à peu so ein paar Infos zu droppen, ihr großer Bruder, der alles daran setzt, ihre Schwester zu heilen und ihre Behandlungskosten zu bezahlen, was aber entsprechend auch nochmal ein paar Nebeneffekte mit sich bringt, wo der Rest der Gruppe nichts von weiß. Also eine ganz coole Story, die sich aufbaut. Das Problem daran ist einfach nur, dass die Geschichte immer in sehr krassen Häppchen erzählt wird. Ich bin jetzt Stand des Podcasts in Kapitel 9 und bis dahin ist es halt meistens so, oh, du hast lange keine Aufgaben mehr aus dem Aufgabenfeld übernommen. Und dann macht man halt am PC dieses Aufgabenfeld auf, was einfach ein Questboard ist, nimmt eine Quest an. Die erzählt immer eine in sich geschlossene Geschichte, nehmen wir an. Es gab eine Geschichte, ich bringe jetzt einfach mal ein Beispiel. Es gab eine Geschichte, da wurden für circa eine Stunde, vielleicht waren es auch zwei, Tiere aus dem Zoo entführt, wurden aber immer wieder zurückgebracht. Mega weird, turns out. Innerhalb der Geschichte ist es so, dass die Tiere digitalisiert werden, in ein digitales Aquarium gebracht werden, um dieses Aquarium entsprechend zu erhalten. Ja, und das ist halt die Geschichte, die dann erzählt wird. Am Ende kann man auch so eine kleine Entscheidung treffen, ne? Will ich, dass das jetzt so bleibt oder will ich, dass das zerstört wird, weil es ja am Ende immer noch ein Betrug ist, bla 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 bla. Und so führt man halt so ein bisschen die kleineren Geschichten fort, hat immer mal wieder Entscheidungsmöglichkeiten, oft aber auch nicht. Und wenn man dann genug Aufgaben erfüllt hat, kommt dann so ein kleines Story-Häppchen, wo man dann wirklich so eine kleine Quest hat. Areal und so, die sind alle nicht wunderschön, die sind alle nicht super krass. Aber darum geht's eigentlich in dem Spiel auch nicht. Es ist kein Spiel, das jetzt State-of-the-Art grafisch ist, sondern hier geht's wirklich mehr ums Gameplay. Es ist wie im ersten Teil ein Turn-based Spiel, wo man halt drei Digimon in sein Team aufnehmen kann. Die Digimon haben alle so einen gewissen Wert, gewisse Kosten und je weiter man im Spiel Progress macht, desto höher sind die Kosten, die das Team haben darf, sodass man am Anfang natürlich nur Rookies mit vielleicht einem Champion im Team hat und jetzt gerade bin ich an dem Punkt, wo ich es schaffe, zwei Mega und ein Ultra Digimon bei mir im Team zu haben. Das heißt, ich habe schon gut Progress gemacht, ich bin schon gut vorangekommen und das merkt man eben daran auch. Ja, und so wurstelt man sich da eben so ein bisschen durch. Und wie gesagt, es ist ein Turn-Based-Kampfsystem, was halt wirklich dann die große Stärke des Spiels ist. Man hat da verschiedene Systeme hinter. Das eine ist so ein ganz klassisches Schere-Stein-Papier-Prinzip. Es gibt vier Typen, Virus, Data und Serum plus nochmal ein Neutraltyp. Also vier Typen und dann gibt es da nochmal so Unterschiede mit elementaren Attributen wie Licht und Dunkelheit beispielsweise, die dann auch nochmal beeinflussen, ob man mehr oder weniger Damage macht. Es gibt einige Änderungen zu Cyber Sleuth. Das ist zum einen, das ist auch eine der größeren Veränderungen, dass es beispielsweise einen neuen Kampfmodus gibt. Da startet man halt in drei Teams mit drei Charakteren und muss quasi Punkte sammeln. Das heißt, man kann sich bis zu zwei Felder auf einem schachbrettartigen Feld bewegen. Wenn man aber eine Stufe nach oben gehen möchte, kostet das quasi zwei Schritte. Das heißt, man kann entweder zwei Schritte geradeaus oder runter gehen oder eben einen Schritt nach oben. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Dann sammelt man eben Punkte. Es gibt Felder, die meisten geben einen Punkt, aber es gibt halt auch ab und zu welche, die geben fünf Punkte. Man muss eine gewisse Gesamtpunktzahl, anfangs 30, später 35, erreichen, um das Match zu gewinnen. Und wenn Charaktere aufeinandertreffen, dann hat jedes Digimon quasi einen Zug, dem anderen Team Schaden zu machen. Und das ist dann aber auch permanent. Das heißt, man kämpft quasi immer weiter, um dann eben auch Leute, die beispielsweise gerade auf einem Fünferpunkt sind, zu verscheuchen, damit man selber das Feld besetzen kann. Das heißt, man hat nicht einen Kampf, der dann abgeschlossen wird und mit Erfahrungspunkten belohnt wird, sondern da findet in so einem Match, nenne ich es jetzt mal, da finden dann mal so 5, 6, 7 Kämpfe statt, wo man keine Chance hat, sich zu heilen oder aufzuleveln oder sonst irgendwas. Da muss man halt so ein bisschen Ressourcenmanagement, sage ich mal, betreiben, weil man respawnt dann zwar auch und die Digimon sind dann geheilt, aber das kostet einen natürlich auch Züge. War jetzt bei mir noch nie so ein krasses Ding, aber das ist halt was, wo man dann halt bei den Gegnern mit einrechnen kann, weil wenn ich weiß, ich besiege den jetzt, dann habe ich in den Turns einen freien Weg und dann wird mir halt kein Feld mehr weggenommen. Also das ist eher so die Ebene, auf der wir uns bewegen. Insgesamt habe ich einfach mit dem Spiel wirklich Spaß. Und das hat mich halt wirklich wieder so reingebracht, eben weil es diese Tamagotchi-Komponente hat, aber das hat es halt tatsächlich auch dann nur auf der Switch. Wenn ich die PlayStation ausmache, dann habe ich diesen Zeitaspekt nicht. Also dann zählen ja wirklich nur meine Spielstunden und dementsprechend leveln die Digimon auch nur, wenn ich dann wirklich die PlayStation anhabe. Und dementsprechend, also ich würde das Spiel am allermeisten für die Switch empfehlen, weil ich den Aspekt eigentlich ganz cool finde. Ja, man ercheatet sich in Anführungsstrichen so ein bisschen Progress, weil ich habe jetzt in dieser Farminsel einen Wargreymon Level 99. So, das hätte ich wahrscheinlich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht haben sollen. Aber dadurch, dass ich immer wieder runterdigitiere und hochdigitiere und dann neue Wege nehme, ist es für mich, wie gesagt, eher so dieser Tamagotchi-Effekt, als dass ich jetzt sage, boah, ich habe da jetzt einen ganz krassen Kampfvorteil durch. Weil mein Team an sich, was ich bei mir habe, das levelt dadurch halt nicht. Das heißt, das macht den ganz normalen Progress mit mir und nur die Digimon auf der Farm haben das, was ich gerade beschrieben habe, was ist meiner Meinung nach so ein bisschen ausgleicht. Da muss man da einfach so ein bisschen für sich gucken, wie man damit agieren will. Aber insgesamt, es ist, wie gesagt, nicht State of the Art. Es ist nicht wunderschön, aber es ist ein Spiel, das Spaß macht, das irgendwie ganz cool ist. Es kommt für mich nicht an den ersten Teil ran. Da hat mich irgendwie die Story dann doch nochmal ein bisschen mehr abgeholt. Und ich finde, das merkt man halt auch, dass sie hier so ein bisschen drauf aufbauen wollten, auf dem Erfolg des ersten Teils. Nichtsdestotrotz auch ein gutes Spiel, das auf jeden Fall für Digimon-Fans und Turn-Based JRPG-Fans ein Blick wert ist, mal reinzugucken. So. Und das hat mich aber auf jeden Fall dann nicht nur zu Haste, und das spiele ich eh die ganze Zeit und da passiert auch viel, aber ich will da gar nicht so krass drüber reden. Das hat mich aber auf jeden Fall auch zu einem anderen Spiel gebracht, nämlich ist vor ganz kurzer Zeit, wie ihr sicherlich von ganz vielen Stellen gehört habt, der Elden Ring DLC Shadow of Erdtree rausgekommen. Und ich bin wirklich an dem Punkt gewesen, dass ich mich nicht mehr dagegen wehren konnte. Also klar, Kuro und Chris von zwei Stunden später, die sind ja eh die größten Souls-Jünger auf der Welt und dementsprechend war es wenig verwunderlich, dass sie es gespielt haben. Kuro hat ja für Game 2 sogar den Beitrag gemacht zum DLC. Also die waren ja sowieso komplett into it und dennoch hat mich das so ein bisschen mitgerissen. Und Timo hat dann auch wieder gespielt, hat gesagt, boah ja, durch den DLC hab ich jetzt wieder mega Bock und hat wieder angefangen, Sachen zu erzählen. Ich war so, ah komm, erleben willst du es ja eigentlich auch mal. Und dann fingen auch noch Kollegen an und waren so, oh, ich spiele es jetzt auch wieder wegen dem DLC und ich habe mega Bock drauf. Ich habe von vorne angefangen und mega. Und dementsprechend, irgendwann konnte ich nicht mehr Nein sagen. Ich habe gesagt, komm, fuck it, ich bestell's mir jetzt einfach. Mir bestellt, angekommen, jetzt ohne DLC, aber halt einfach das Hauptspiel, was ja schon 200 Stunden haben soll, da einfach mal reinzugehen und zu wissen, was macht denn jetzt Elden Ring überhaupt aus, weil viele sprechen darüber, gerade wenn es eben auch um Open World geht und sagen, das ist wieder eins dieser Paradebeispiele, wie eine Open World zu sein hat. Und dementsprechend war das für mich auch wichtig, diesen Titel einfach mal gesehen zu haben, gespielt zu haben, um zu wissen, ist er was für mich zum einen und zum anderen, was ist es, dass die Open World so gut und hervorstechend macht. Und ich muss sagen, ich kann auf jeden Fall diese Open World Aspekte komplett nachvollziehen und ich gehe da auch mit, weil das so ein bisschen denselben Effekt hat, wie Breath of the Wild das damals erzeugt hat. Es hat wirklich dieses, an jeder Ecke könnte ein Secret lauern. Und wahrscheinlich bin ich auch schon an 93 Secrets vorbeigelaufen, weil sie so versteckt sind, dass ich sie nicht mal gerafft habe. Und dennoch freue ich mich über alles, was ich irgendwie erkunde. Und da soll es heute so ein bisschen drum gehen. Also es soll gar nicht so krass jetzt darum gehen, dass ich davon erzählen will, wie oft ich gestorben bin. Und glaubt mir, ich bin super, super, super oft gestorben. Aber das gehört zum Spiel meiner Meinung nach einfach so ein bisschen dazu. Und ich finde es auch gar nicht verwerflich, dass man dann bei irgendwelchen Rando-Gegnern stirbt, weil die einfach vielleicht eine Überzahl waren. Weil das ist, die teilen alle gut aus. Und ich bin ganz ehrlich, ich skill alles, dass ich mehr FP habe und dass ich viel Weisheit habe. Ich habe nicht so viel HP. Ich bin ein Battle Mage. Ich habe mein Magieschwert und damit hau ich euch. Und wenn ihr mich zurückhaut, dann bin ich halt tot. Es ist ein Geben und Nehmen. So wie ich dir auf die Fresse gebe, gibst du mir auf die Fresse. Und ich finde das nur fair. Auch wenn du mehr HP hast. Egal. Ich möchte ein bisschen über die Geschichten erzählen, die ich in dieser Welt erlebt habe. Und vielleicht kann ich dadurch den einen oder anderen motivieren, auch in Elden Ring reinzugucken. Ich will nicht zu viel über das Tutorial reden, weil das Tutorial ist das Tutorial. Aber wenn man dann rauskommt, dann hat man wirklich auch diesen Breath of the Wild-Moment. Nämlich man sieht diesen großen Air-Tree, der in der Ferne gülden leuchtet. Man sieht diese Welt. Man sieht direkt vor sich so einen großen Reiter, der auf seinem Pferd ist. Und man weiß, der wird mir gleich so heftigst auf die Fresse geben. Und genau so sollte es natürlich sein. Aber nicht, weil das Spiel mir sagen will, ich bin so bockschwer, sondern es gibt Bosse in dieser Welt, die sind schwer, aber die wirst du später schaffen. Das ist einfach eine erste Challenge, die dir zeigen soll, das hier ist ein schweres Spiel, aber das ist eins, wo du später zurückkommen wirst. Es gibt Backtracking. Man wird ganz oft darauf wieder zugreifen. Ich bin dann, nachdem ich den Boss nicht geschafft habe, zum Strand runter. Es war quasi links einfach ein Hügel runter, paar Mal gesprungen, war unten am Strand, meine ersten Gegner da gelegt, mich gut gefühlt, eine Insel gesehen und ich war so, kann ich darüber schwimmen? Habe ich da genug Ausdauer? Spring ins Wasser, tot. Ja, ich kann nicht schwimmen. Scheiße. Ja, wusste ich nicht. Gut, wieder zum Strand runter, respawned, wieder zum Strand runter. Meine Punkte wieder abgeholt. Das ist ja dieses ganz klassische Souls-Prinzip, dass wenn man stirbt, dass man zu dem Punkt zurückkehren muss, wo man gestorben ist, damit man wieder die Runen aufsammelt. Wie es in diesem Spiel heißt. In anderen sind es ja, glaube ich, Seelen und was weiß ich. Keine Ahnung. Aufgesammelt, weitergegangen. Oh, eine Höhle gefunden. Geil, eine Höhle. Reingegangen. Stockeduster. Mir kommen die ersten Gegner entgegen. Ich höre sie schon. Ich höre die Gegner kommen. Ich denke, scheiße. Ich kann nichts gegen die. Also ich sehe nichts. Ich sehe wirklich gar nichts. Irgendwie einfach blind geschlagen, geklappt, Gegner getötet. Aber es war zu dunkel. Ich musste wieder raus. Ich konnte nichts machen. Das heißt, ich hatte zum einen eine Insel in der Ferne, wo ich nicht hin konnte. Ich hatte direkt eine dunkle Höhle, wo ich wusste, ich sehe da nichts. Und damit waren direkt so zwei Punkte gegeben, wo ich so war, ja, okay, das ist das Spiel. So, dieses Erkunden, Sehen, Sachen oder Möglichkeiten finden, wo man weiß, da kann ich später zurückkehren. Auf jeden Fall alles ein bisschen weiter erkundet, mein Weg weitergegangen. Und irgendwann habe ich den Strand fertig erkundet, nachdem ich ein paar weitere Gegner, auch größere Gegner besiegt habe, laufe und auf einmal ein Riese vor mir mit einem riesigen Schwert. Und ich war so, ich kann es jetzt probieren, ich kann es auch sein lassen, aber ich bin hier nicht, um feige zu sein. Also habe ich mich diesem Kampf gestellt. Ich bin hingegangen und ich habe gegen ihn gekämpft. Ich habe mit meinem kleinen, mickrigen Schwert, mit meinem Zauberstab, meine Zauber abgefeuert, mit dem paar MP, die ich hatte, mit meinem kleinen Schwert, ihm immer mal wieder so in die Wade geritzt. Er war wirklich immens, 10-mal so groß wie ich. Geschlitzt, ja. Hab ihn dann irgendwann auch geschafft, mit so gefühlten 5 HP übrig, ihn geschafft. Aber er war nicht mal so ein richtiger Boss, er war einfach ein random Gegner. Das war, ja, ernüchternd. Da war ich so, okay, wenn das nur normaler Gegner war, wie sind dann die Bosse? Ich bin auf jeden Fall den Weg weitergegangen und ich bin zu einem weiteren, ich nenne es auch hier mal einfach Bonfire gekommen, wo dann auch ein Händler war. Und dieser Händler, ihr glaubt es nicht, er hatte eine Fackel. Und ich war so, eine Fackel? Die macht doch Licht. Mir also die Fackel auf meinen Schildslot gepackt, mit der Fackel wieder zu der Höhle zurück vom Anfang. Und ich konnte in diese Höhle reingehen und diese Fackel hat mir wirklich das Licht gespendet, was mir gefehlt hat. Und dann war es irgendwie auch ganz cool, weil dann habe ich auf einmal diese Höhle, die vorher für mich komplett verschlossen war, weil sie so dunkel war, auf einmal erobern können. Ich habe wirklich Dinge rausfinden können, hab Gegner besiegen können. Und dann war da ein Boss, ein richtiger Boss, so mit, ich muss durch den Nebel gehen, Boss. Ja. Und ich habe ihn gefirst-tried. Ich habe ihn richtig, richtig fertig gemacht, habe ich ihn. Es hat sich so gut angefühlt. Gut, ich hatte auch Hilfe von einem Geist, der vor dem Raum gespawnt ist. Das hat es ehrlicherweise sehr viel leichter gemacht. Aber ich habe es geschafft. Und dann bin ich weitergegangen. Dann gab es nämlich, der Weg hat nämlich nicht aufgehört. Da war zwar so ein Teleport-Ding mit, hier willst du nicht zurück zum Anfang. Aber ich habe gesehen, da vorne, da ist noch so ein schmaler Weg. Ich habe zwar nichts mehr, um mich zu heilen. Aber was soll schon schief gehen? Komm, let's go. Weitergegangen. Irgendwann kommt Licht. Okay, es geht raus. War draußen. Und dann war ich, haltet euch fest. Hä? Habt ihr euch festgehalten? Ich war auf der Insel. Ich war auf dieser fucking Insel, wo ich nicht hinschwimmen konnte. So, diese beiden Question Marks mit, oh mein Gott, wann komme ich dahin, haben sich einfach direkt aufgelöst, weil ich einfach eine fucking Fackel gefunden habe und unterirdisch bin ich quasi zu der Insel rüber und dann stand da so Kathedrale der Drachenkommunion. Ich war so, oh, das klingt intens und cool. Dann war da auch so eine kaputte Drachenstatue. Die ganze Kathedrale war kaputt. Hab ein bisschen die Insel erkundet, hab nichts gefunden. Also keine Ahnung, ob ich einfach irgendwas verpasst habe, aber ich hab da nichts gefunden. Da war nichts. Keine Ahnung. Richtig wack. Hab mich wegteleportiert und bin weitergelaufen. Und das ist so ein bisschen. Ich finde, das war sehr exemplarisch. Ich hatte dann solche Momente immer wieder. Also bin dann irgendwann auch zurück, weil ich dann mein Pferd bekommen habe. Mit meinem Pferd konnte ich dann auch mehr Distanzen schneller überwinden, was super, super gut war. Hab dann irgendwann auch getraut, mich kleinere Abhänge runterspringen zu lassen. Und da war ich dann irgendwann im Sumpf, der auch relativ zu Beginn schon sichtbar ist. Und ich laufe da und dann ist da ein großes Feuer. Doppelt so groß wie ich. Mein Charakter ist es. Und darum herum wie so Kultisten. Und ich war so geil. Richtig Bock, gegen die zu kämpfen. Und ich lauf so näher zu denen hin und auf einmal kracht vom Himmel ein Drache runter, zerquetscht diese ganzen Kultisten, das Feuer, alles ist weg und dieser Drache steht da mit einer, wir sprechen hier nicht von einem Wiefern oder so, wir sprechen hier von einem ausgewachsenen, riesigen, auf einem, okay, der saß nicht wirklich, aber so würde man sich vorstellen, auf einem riesigen Goldhaufen sitzenden Drachen, also ein bergegroßer Drache. Und ich war so, holy, what? Das, also, natürlich, mein Kampfsinn war direkt geschärft, so, ich habe den Riesen besiegt. Ich habe eigentlich sonst nichts Großes besiegt, außer diesen einen Boss mit Hilfe des Geistes, aber pff, ich schaff das schon. Ich meine, wir sind hier im Startgebiet und klar, wir hatten den Reiter, der mir meine Grenzen aufzeigen sollte, aber den Drachen, den werde ich doch schaffen. Ich bin gestorben. Und irgendwann dachte ich mir, nee, ich schaff's nicht. Es war kein abgegrenzter Bereich, von daher konnte ich mir meine Punkte schnappen und wegziehen. Aber das war heftig. Der hat mich so eingeäschert, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war wirklich einfach insane. Und dann habe ich weiter erkundet. Und dann irgendwann triff ich einen Dude. Und der Dude ist so zu mir, ja, übrigens, also, falls du mal in den Sumpf kommst, ne, da gibt's einen Drachen. Pass ja auf den Drachen auf. Ich war so 3 Stunden später oder so, weiß, er hätte mich gewarnt. Er hätte mich wirklich gewarnt. Und dann habe ich diesen Sumpf irgendwann nochmal so aus einer anderen Richtung betreten wollen. Bin auch wieder hier irgendeinen Hügel runtergesprungen. Das ist ein durchziehendes Thema in meiner Elden Ring-Erfahrung, dass ich einfach bei Dingen runterspringe und gucke, was dort ist. Und habe so ein bisschen erkundet, ein paar Sachen, Gegner besiegt, gelootet, bla bla bla. Und dann komme ich wieder in den Sumpf durch eine schmale Passage und dann auf einmal steht da, ich habe jetzt nicht den genauen Namen drauf, aber nennen wir ihn Goldrick. Ich glaube, das ist wirklich ein Name aus Elden Ring. Oder nennen wir ihn Cedric. Cedric der Blutige. Kommt zur Invasion. Irgendwie so. Oder Invasion von Cedric dem Blutigen. Ich war so, Gott. Und dann spawnte dieser komplett rote Charakter mit rotem Namen und bis jeder, der jemals ein MMO gespielt hat, weiß, ein roter Name bedeutet nichts Gutes. Und er hat mich so heftig fertig gemacht. Auch hier, ne, der immer und immer wieder gekillt. Und irgendwann war ich so, aber es ist doch ein offenes Gebiet hier. Kann ich nicht einfach weglaufen? Und ich konnte nicht weglaufen. Da waren wieder diese Dinge. Diese Nebelwände. Weil ich konnte nicht in diese Höhle, die direkt an diesem Kampfplatz war. Ich habe mir meine Punkte irgendwann geschnappt, nachdem ich 5, 6 Mal gestorben bin. Und dann dachte ich mir, ich laufe einfach mal zurück. Dann sterbe ich an der Stelle, bevor der Gegner spawnt. Und dann ist ja egal. Weil dann kann ich ja weggehen. Dann habe ich keinen Punkteverlust und trotzdem, ne, das war die Idee. Und dann despawnt der. Und ich so, jetzt ist er weg. Und er ist auch nicht neu gespawnt. Das heißt, ich konnte dann in die Höhle rein, habe die Höhle erkundet, habe einen Gegner besiegt. Und dann habe ich mich an dieses Bonfeuer gesetzt und ich war so, ah, ich kann ja auch meine Zauber ändern. Oh, ich habe da ja anscheinend einen neuen Zauber. Der schießt quasi von hinten an den Gegner, an den Rücken. Von alleine. Geil, dachte ich mir. Ausgerüstet, mit meinem Magieschwert zusammen. Man kann ja 2 Zauber haben. Und bin ich rausgegangen und dann wieder Invasion. Und ich so, scheiße. Und auf einmal habe ich den aber ganz gut gelegt. Also ich habe ihn nicht besiegt, aber ich bin relativ weit gekommen. Auch mit dem neuen Zauber zusammen in Kombination. Weil ich den immer von hinten erst so, während er auf mich zuläuft, immer so hinten so ein bisschen gegeben habe. Und dann war der schon so ein bisschen down, als er zu mir kam. Und dann habe ich noch ein paar Mal meiner Magieklinge gegeben. Ich bin recht weit gekommen. Natürlich wieder gestorben. Pff, gar keine Chance. Und dann ist aber auch immer so ein Companion gespawnt. Der hatte dann so einen güldenen Schein. Ich habe mir von Chris sagen lassen, dass das wohl der Typ war, mit dem ich gesprochen habe. Also vielleicht war es Glück, dass ich da einen NPC angesprochen habe vorher. Auf jeden Fall, ja, habe ich es dann noch ein paar Mal probiert und irgendwann habe ich den dann auch besiegt. Und man hat wirklich jedes Mal so diesen Moment. Gestern habe ich zum Beispiel auch, da bin ich ein bisschen der Storyline gefolgt und war eine kurze Cutscene, als ich zu so einer Burg hochgelaufen bin, wo dann auch ein Gegner vom Turm gesprungen ist und sich mit mir anlegen wollte. Und Mine saß neben mir und hat mir das erste Mal so richtig zugeguckt und war so, boah, ist das nicht mega frustrierend und fühlt man sich dann nicht richtig scheiße, wenn man da irgendwie die ganze Zeit nur stirbt, auf die Fresse bekommt. Und ich war so, nee, tatsächlich nicht. Und es ist eine ganz interessante Beobachtung, weil anders als bei anderen Titeln, wenn so ein Boss richtig schwer ist, ich denke jetzt zum Beispiel an einen Yuzora von Kingdom Hearts 3, optionaler Boss, mega schwer, werde ich never ever schaffen. Habe ich hier nie das Gefühl, dass das ein unfairer Boss ist, sondern ich habe direkt das Gefühl, der hat ein Pattern, ich muss den nur lernen, ich muss den verstehen, ich muss wissen, wann ich was mache. Und das hat einen Moment auch gedauert und trotzdem wusste ich, ich werde diesen Boss besiegen. Gar kein Problem, es steht gar nicht zur Debatte. Ich werde diesen Boss besiegen, auf jeden Fall. Und das habe ich dann noch irgendwann und dann wusste ich auch so, yes, ich habe es jetzt geschafft, es hat geklappt. Und das war nie frustig. Also ich bin da wirklich, auch da bin ich 6, 7 Mal reingegangen, bis ich es geschafft habe. Und wie gesagt, es war nicht frustig, es war nicht blöd. Es war einfach, ich musste es lernen. Ich habe es wahrscheinlich bis zum Ende, ne? Ich habe sein Moveset nicht komplett drauf gehabt. Ich hatte aber so ein paar Sachen, wo ich wusste, wenn er den Sprung macht, muss ich auf ihn zudashen, dann kann ich ihn direkt angreifen, dann kann ich so 2, 3 Schläge machen. Bei dem anderen wusste ich, der wird direkt danach, macht er noch einen zweiten Schlag. Das heißt, ich muss nicht nur ausweichen, sondern ich muss quasi noch ein zweites Mal hinterher, dann aber direkt auf ihn zu und direkt wieder 1, 2 Mal schlagen. Und das waren halt so kleine Kniffe und ich glaube, je schwerer die Bosse werden, desto mehr muss man sich eben die Moves einprägen. War das jetzt schon so ein kleines Dahingehen, was Elden Ring, glaube ich, von einem will. Und das war total spaßig. Ich bin auch einmal von einer Insel auf eine Halbinsel gesprungen und habe dann diese komplette Halbinsel erkundet. Und irgendwann hat auch ein riesiger Riese wieder, ähnlich wie einer, den ich zu Beginn bekämpft habe, mit einer Ballista oder sonst irgendwas auf mich geschossen. Auf jeden Fall riesige Bolzen, die auf mich zugeflogen sind. Und dann ist man halt so ein bisschen außenrum, hat die Gegner nebenher besiegt und dann hat man sich so ein bisschen Attack on Titan mäßig, falls ihr euch an diese Schlacht erinnert, wo Erwin und so mit dem Pferd auf ihn zustürmen. So habe ich mich dann auch gefühlt, weil ich diesen Riesen dann besiegen wollte, diesen Titan. Und es war total cooles Gefühl und diese Geschichten hat man immer wieder. Das sind jetzt nur ganz wenige von denen, die ich jetzt in 10 Stunden Spielzeit schon hatte. Da gibt's ganz viele mehr. Also gibt wirklich immer wieder welche, wo man einen Charakter trifft, wo ich mal einen Händler angegriffen habe, weil ich einfach es testen wollte, ob es funktioniert. Und dann habe ich von dem was aufgesammelt und damit habe ich den Shop woanders eröffnen können, obwohl der Händler an sich schon tot war. Und das ist so interessant, weil man immer wieder an verschiedene Orte kommt, immer wieder neue Sachen entdeckt und man muss so aufmerksam sein. Ich habe beispielsweise ein TikTok gestern gesehen, da war so ein Spieler oder eine Spielerin, war in einem Dungeon und dort kommt man quasi aus einem Gang raus und dann kommen da Rollen runter und dann zerquetschen die dich halt, wenn du zu schnell bist. Klassische Falle. Aber wenn man einen bestimmten Skill castet, dann triggert man wohl in einer höheren Ebene, dass eine zweite Walze kommt und die erste Walze kaputt macht. Mega. Und wenn man das nochmal macht, macht diese nächste Walze die andere, die zweite Walze dann wiederum kaputt. Und warum auch immer, ich kann es euch nicht erklären, ist es so, dass dann ein Armor-Set, dreiteiliges Armor-Set einfach droppt mit einem Skill und oder einer Asche oder was auch immer das ist. Und das sind so kleine Secrets, wo ich mir denke, wie finden die Menschen das heraus? Also wie kommt man da hin? ich verstehe es wirklich nicht. Und deswegen bin ich halt so wirklich super akribisch, immer alles am Absuchen, wenn mal so eine Wand ein bisschen sass aussieht. Ich schlag dagegen, einfach um zu gucken, ob da was ist oder keine Ahnung. Reite immer am Rand der Map entlang und guck runter, ob da irgendwas ist, wo ich runterspringen kann, ob da so ein kleiner Weg, eine kleine Passage ist, guck mir Wände immer genau an, um zu sehen, ob da nicht vielleicht doch irgendwo ein Höhleneingang ist, weil ich bin echt so richtig sass unterwegs und versuche immer zu schauen, wo geht's jetzt weiter, wo gibt's was zu entdecken, weil es lohnt sich halt schon, weil sei es jetzt ein Wagen, den man überfällt und dann kriegt man eine neue Waffe oder man kriegt ein neues neuen Talisman, womit man gewisse Werte erhöhen kann. Das Spiel gibt einem, belohnt einen für jegliches Erkunden. Ich habe auch ganz viele Items, wo ich nicht mal weiß, was ich damit machen soll, aber es ist extrem spannend. Wie gesagt, ich versuche gerade als Battle Mage zu spielen. Das heißt, ich gehe halt viel auf diese FP und Weisheit Attribute. Natürlich für Souls-Spieler nichts Neues, dass man diese Runen sammelt und die Runen nutzt man dann, um Werte zu erhöhen. Sonst ist es nicht so ein klassischer Level-Up und dann werden alle Werte irgendwie gesteigert, sondern ein Level-Up bedeutet, dass ein Wert besser wird. Und dann muss man sich halt auf gewisse Builds dann ausrichten. Und dadurch, dass ich halt viel Weisheit habe und wenig Stärke, kann ich nicht wirklich die ganzen Waffen, ich habe eine geile Sense gefunden, ich habe so einen mega aesthetic Dolch gefunden, ich kann die alle nicht nutzen, weil mir die Stärke fehlt oder Glaube fehlt oder sonst irgendein Attribut. Und von daher habe ich meistens nur meinen Stab und ein kleines Schwert dabei, was auch echt wenig Damage macht im Vergleich, muss man sagen. Und ich hoffe einfach, dass später irgendwie coole Zauberstäbe oder sonst was kommt. Irgendwas, was mir auch wirklich Power verleiht, weil das fehlt mir gerade noch so ein bisschen. Ich finde so für gefühlt 5 andere Builds Waffen, aber nicht für meinen. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, wie viel man einfach verpassen kann. Es gibt ja so Aschen. Sind das Aschen? Ich glaube. Damit kann man Geister beschwören. Beispielsweise so Teufelszwerge oder Wölfe, kopflose Ritter, Adlige, was auch immer, you name it, so Zombie-mäßige. Ganz viel Verschiedenes. Ich habe diese Dinger nie beschwören können und irgendwann war ich so, Kuro, Chris, warum kann ich das nicht machen? Da steht 0 von 600. Wo finde ich diese Dinger? Was kann ich tun, damit ich die beschwören kann? Und Chris war so, nee, du musst doch einfach nur, wenn da dieses Symbol links im unteren Drittel ist, musst du einfach nur das benutzen, dann funktioniert das nicht. Ich kann es nicht benutzen. Und irgendwann war Kuro so, er hat die Glocke wahrscheinlich noch nicht. Und dann musste man einfach zu dem Shop, wo ich auch die Fackel gekauft habe, zurückgehen, weil da hat ein NPC gewartet und der hat gesagt, ah, du hast das Pferd, dann hier hast du die Glocke. Aber das wusste ich halt nicht. Und deswegen hatte ich die ganze Zeit nicht die Möglichkeit, diese Dinger zu nehmen, obwohl ich mir ganz am Anfang sogar beim Charakter erstellen extra so eine blöde Asche als Grunditem ausgewählt habe. Und es macht einfach Spaß zu erkunden. Es gibt so viele Visual Hints, die immer wieder sagen, da vorne könnte ein Point of Interest sein. Da vorne ist eine Burg, in der Burg ist bestimmt irgendwas oder da ist eine Ansammlung von Gegnern, da wird auch irgendwas sein. Da vorne ist ein Geist, mal gucken, was der mir sagt. Oh, ein Händler, was wird der wohl im Angebot haben? Es gibt so viele coole Sachen und ich finde die auch teils cooler als die Sachen, die in Breath of the Wild einem präsentiert wurden, wo es dann halt, da hat man halt jeden Stein hochgehoben, ne? weil man irgendwie das Gefühl hat, da könnte ein Krog drunter sein oder hat so sehr genau die Umgebung beobachtet, was auch hier der Fall ist. Also in manchen Aspekten sind sich die beiden Spiele sehr, sehr, sehr ähnlich und ich finde, Elden Ring kann da echt sich mit stolzer Brust vorne hinstellen und sagen, wir machen Open World sehr, 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 sehr gut. Und abseits von eben Zelda ist es das erste Spiel, wo ich sage, das ist wirklich sehr, 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 sehr gut und auf einem hohen Level. Und nur als kleiner Disclaimer, ich habe diesen Reiter vom Anfang mittlerweile auch besiegt. Das heißt, diesen Progress, der ist sehr schnell spürbar. Man schafft sehr schnell Dinge, die man vorher nicht geschafft hat, was ein total gutes Ding ist. Und ich glaube, deswegen funktioniert Elden Ring auch in der breiten Masse noch mal viel, viel, viel besser, als es ein Bloodborne beispielsweise gemacht habe, wo ich erst am ersten Boss bereits so verzweifelt bin, dass ich das Spiel gedroppt und beendet habe. Und das hat Elden Ring halt gar nicht. Wenn ich was nicht schaffe, dann gehe ich weg und suche mir was anderes und komme später wieder und hau dir aufs Maul. Und das ist gar kein Problem. Und davon lebt es. Und das macht es extrem gut, sodass ich Elden Ring, auch wenn ich jetzt 2 Jahre zu spät bin, ich erlebe diese ganzen Geschichten. Was mir nur fehlt, ist, dass ich sie erzählen kann. Das habe ich jetzt hier im Podcast zu teilen gemacht und hoffe, dass ihr das auch interessant und cool fandet. Aber mir fehlt so dieses im Moment sein, im Moment, wo vielleicht auch gerade, das haben, ich glaube, ich sehr viele Leute gerade wieder mit Shadow of Erdtree, wo sie darüber reden, was sie gerade entdeckt haben, wo sie waren und wo sie vielleicht ein Secret gefunden haben. Und genau das fehlt mir zu teilen. Ich habe das in ganz kleinem Rahmen, weil natürlich dann auch so Leute wie Migi oder Chris und Kura auch nachfragen und sagen, ey, erzähl doch mal, was gerade so geht und das dann auch cool finden. Aber es ist nicht dasselbe, wie wenn wir das alle wirklich gerade zum ersten Mal erleben. Und das ist, was ein bisschen schade ist, aber das soll dem Spiel keinen Zacken aus der Krone brechen. Ganz im Gegenteil, kann ich nur sagen, was viele Leute seit vielen Jahren sagen, dass Elden Ring ein fantastisches Spiel ist und ich freue mich, da weiter reinzudiven. Und ja, vielleicht hat dem einen oder anderen diese Erzählung auch irgendwie ein bisschen Lust drauf gemacht, das zu erkunden, weil ich kann nur sagen, ja, es ist schwer, aber es ist nie so, dass man denkt, ich schaff das nicht, sondern man weiß eigentlich immer, wie man es schaffen muss, wie man da rangehen muss, um es zu schaffen. Mit Kreis sprintet man. Kreis gedrückt halten. Dank mir später. Ganz ehrlich, das ist wirklich eine Info, die wird einem nicht erzählt. Mega wichtig. Ich habe auch nur, fällt mir gerade ein, ich habe im Tutorial-Gebiet eine Tür gefunden, die zu war. Da brauche ich einen Schlüssel für. Das muss ich irgendwann noch rausfinden. Nee, egal, ich komme vom Thema ab. Tolles Spiel, vielleicht hat der ein oder andere Lust, mal reinzuschauen, es würde mich freuen, haltet mich dann gerne auf dem Laufenden und können wir uns gegenseitig die Geschichten nämlich so ein bisschen zuspielen, was natürlich auch ganz witzig wäre. Das soll es auf jeden Fall zu dieser Folge gewesen sein, wir sind im Juli angekommen, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich jetzt diesen Monat irgendwie auch ein anderes krasses Spiel habe oder vielleicht gebe ich euch auch einfach nochmal ein Elden Ring Update, ich muss schauen. Vielleicht mache ich auch nochmal was ganz anderes. Ich bin sehr gespannt. Der Plan steht auf jeden Fall noch nicht. Die nächsten Monate werden auf jeden Fall krass. Nächsten Monat die große Gamescom. Meine erste, die ich mitgeplant habe. Von daher bin sehr gespannt, ob Leute von euch da sein werden. Sagt gerne Bescheid. Vielleicht kriegt man es dann hin, dass man sich mal so high-fived, auch wenn ich nicht die meiste Zeit der Welt haben werde, wäre es vielleicht trotzdem ganz cool, wenn Leute vor Ort sind und man sich zumindest Hallo sagen könnte. Jetzt verabschiede ich mich aber in den Resttag. Ich gehe jetzt kochen, mache mir was Leckeres zu essen und wünsche euch allen ebenfalls einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist und checkt gerne Patreon aus, wenn ihr wollt, dass es diesen Podcast noch lange gibt und ich mir so Spiele wie Elden Ring auch einfach mal auf Verdacht holen kann, um zu gucken, ob es was ist, um euch dann hier davon erzählen zu können. So, mein Name ist Marvin und bis zum nächsten Mal. Ciao.